Wir haben die Ephesus-Predigtreihe hinter uns. Wir haben dann eingeleitet in die In-Ihm-Reihe, die liegt ja jetzt gerade hinter uns. Und wir hatten das so auf dem Herzen, auch jetzt in diesem ersten halben Jahr so ganz, ganz stark über Identität zu predigen. Und das wird dann nächste Woche starten mit der Reihe Was glaubst du, wer du bist? Und ich bin so froh, Christ zu sein. Du nicht auch? Und ich bin so froh, dass wir nicht in Religion sind, dass wir nicht Teil der Leistungsgesellschaft sind. Da ist ganz viel Identität durch das, was wir tun, durch das, was wir leisten, durch das, was wir produzieren, versuchen wir Identität irgendwie zu verdienen. Als Christ wird uns Identität geschenkt. Amen. Wir sind beschenkt in ihm und aus ihm heraus können wir dann arbeiten, aus ihm heraus können wir dann leisten, können wir ein ganz anderes Leben führen. Und ich möchte gerne heute, wie die Alex das schon richtig gesagt hat, über Wahrheit sprechen, auch Wahrheit, die in Christus ist und so Wahrheit, was auch die Welt über Wahrheit denkt, weil das ganz, ganz stark zusammenhängt mit dem, was wir glauben, was wir eigentlich sind. Und wir leben in einer Zeit, wo eigentlich das, was vor 30 Jahren, als ich noch jung war, ich fühle mich immer noch jung, aber irgendwie, wenn ich auf mein Alter schaue, wäre ich dann doch ein bisschen älter, aber als ich noch jung war, da waren die Dinge, die damals wahr waren, die waren, sind heute schon gar nicht mehr wahr. Und wir wissen, dass die Dinge, die heute wahr sind, sind vielleicht schon im nächsten Jahr schon wieder ganz anders. Wir leben in so einer raschen Zeit. Viele nennen es die postmoderne Zeit. Und wie kann man eigentlich Wahrheit erkennen? Wie kann man Wahrheit finden? Und wie kann man eigentlich Wahrheit definieren in einer Zeit, die so rasant schnell ist, wo so schnell sich Dinge verändern, wo auch der Wahrheitsbegriff so verschieden ist. Und ich glaube auch, dass damals die Leute auch Schwierigkeiten damit hatten. Als Jesus vor Pilatus stand, bei seiner Verhandlung, die überhaupt nichts mit Wahrheit zu tun hatte, da fragt Pilatus Jesus Christus, was ist eigentlich Wahrheit? Und um diese Frage, die geht's eigentlich heute Morgen auch. Und ich habe, als ich mit Maeve unterwegs war, in Ephesus, haben wir ein Schild getroffen. Wir waren da so in einem Touristenort und da konnte man ganz viele touristische Sachen finden. Und Brother Dulip, if we can have the photograph right now. Okay, haben wir so doch nicht, hat es nicht geklappt. Ist egal, auf jeden Fall war da ein Schild und da stand Genuine Fake Watches. Also auf Deutsch gesagt, echte gefälschte Uhren, die gibt's hier, ja. Und wir haben beide gelacht, weil wir fanden das so lustig. Und auf der anderen Seite, als ich nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, das ist genau ein Symptom unserer Zeit. Da habe ich gedacht, früher zu meiner Zeit, da hat man sich noch Mühe gemacht, mich über den Tisch zu ziehen, mich zu duppen, ja, mich zu täuschen. Da haben sie noch gesagt, das sind echte Adidas-Schuhe und waren gar nicht, ne? Oder das ist ein echtes One-Million-Dollar-Parfüm und war gar nicht. Ne? Haben mich echt getäuscht. Heute machen sich die Leute noch nicht einmal die Mühe, uns zu täuschen und zu belügen. Hängen ein Schild auf und schreiben, echte gefälschte Uhren gibt's da zu kaufen. Warum machen Leute das? Weil die Geschäftsleute wissen, Wahrheit ist nicht mehr wichtig für uns. Du kannst im Internet, kannst du Fake Adidas Kleidung kaufen und die Leute wissen, es ist eine Täuschung und sie kaufen es, weil es dreimal so oder zehnmal so viel billiger ist. Wir können gefakte Eau de Toilette kaufen. Ist egal, es riecht zwar noch ein bisschen so wie das Original, es hält auch überhaupt nicht lange an vom Duft, aber ist egal, Hauptsache es ist billiger. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo Wahrheit nicht mehr wichtig ist. Wo Leute bereit sind, die Täuschung zu kaufen, weil sie billiger ist. Man ist nicht mehr bereit, den Preis für Wahrheit zu zahlen. Und das Zweite ist, Wahrheit ist ein, wie soll man sagen, relativ geworden. Von dem Standpunkt, wo ich stehe. Wahrheit ist nicht mehr eine feste Größe, die mich bestimmt, sondern Wahrheit wird bestimmt durch mich. Der Mensch ist Maß aller Dinge, das kennen wir schon aus der griechischen Philosophie. Und das ist genau auch der Punkt, den Pilatus hat. Pilatus ist hier, du musst dir das mal reintun in deine Birne. Hier ist Jesus Christus. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hier ist die Wahrheit in persona steht vor ihm. Johannes 14, Vers 6. Und dann sagt Jesus zu ihm in dieser Verhandlung, die überhaupt nichts mit Wahrheit zu tun hatte, in Johannes 18, Verse 37, dazu bin ich geboren, dazu bin ich in diese Welt gekommen, um Zeugnis zu geben von der Wahrheit. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das ist interessant. Du kannst deine Jesus-Stimme nur hören, wenn du Teil der Wahrheit bist. Und Pilatus, er wusste ja ganz genau, dass Jesus unschuldig war. Er wusste, er war ja nicht dumm. Pilatus war ein durchtriebener Kerl. Er wusste ganz genau, dass Jesus unschuldig war. Er wusste ganz genau, dass er niemals jemandem eine Fliege was zu Leide getan hat. Aber er sagt zu ihm, was ist Wahrheit? Er sagt zu ihm, meine Wahrheit ist eine ganz andere. Ich kann meine Wahrheit definieren, weil meine Wahrheit wird definiert von Caesar, von Nero, vom Römischen Reich. Ich bin Politiker, ich bin abhängig von den politischen Abläufen. Ich bin hier dafür zuständig, dass in Jerusalem Frieden ist. Und wenn ich dich opfere, dann opfere dich für den Frieden. Und das ist das Leben von Politikern. Politiker sind Geiseln ihrer Stimmen, sind Geiseln der Meinung von Menschen und deswegen ist ihre Wahrheit auch eine Geisel von ihrem Standpunkt. Aber wir brauchen gar nicht so sehr über Politiker schimpfen, sondern wenn wir unsere Hand ausstrecken oder unseren Finger ausstrecken, dann zeigen wir drei auf uns zurück. Es ist auch eine Zeit heute Morgen, wo wir uns selbst fragen, inwieweit ist Wahrheit auch etwas, was uns von uns bestimmt wird, oder ist Wahrheit etwas, was wir bestimmen? Schau mal, als ich 20 war, da war eine bestimmte Partei, und ich möchte diese Partei nicht nennen, weil wir sind im Haus Gottes, so wollen wir nicht über Parteien sprechen, aber da war eine bestimmte Partei, die hat zu der damaligen Zeit gesagt, es ist total okay, wenn freie Liebe geschieht zwischen Erwachsenen und Kindern. Das war damals total in. Heute, nach 30 Jahren, wünschten sich einige dieser Politiker, sie hätten es nie geschrieben, nie gesagt. Heute hat sich dieser Begriff oder diese Wahrheit in Anführungszeichen total als Lüge herausgestellt, weil es mit dem Leben einfach nicht funktioniert. Und das ist gut. Das ist gut, dass Wahrheiten sich auch verändern, wieder zurück zum Biblischen. Aber es gibt natürlich x andere Dinge, wo Wahrheiten verändert worden sind im Laufe der Zeit. Und schau mal, auch wir als Christen, wir müssen uns auch immer wieder überprüfen. Zum Beispiel habe ich ja das große Glück, dass ich in einer Gemeinde dienen darf, die verliebt ist in die Bibel. Amen. Die Bibel sehr, sehr schätzt. Und wenn ich heute fragen dürfte, oder fragen würde, ich mache das heute nicht, weil meine Frau sagte, man fragt mich immer so viel, dass die Leute ihre Hände heben, die mögen das nicht. Okay, dann mache ich das heute nicht. Aber wenn ich heute fragen würde, wer ist heute hier, der sagt, Gott, die Bibel, Gottes Wort ist die Wahrheit. Ich glaube, dann würden einige Hände hochgehen. Schau mal, jetzt sogar das hier, obwohl ich nicht gefragt habe, gehen schon die Hände hoch. So begeistert bin ich von dieser Gemeinde. Und wenn ich dich fragen würde, und das ist mir schon mal passiert, warum glaubst du, dass Gottes Wort die Wahrheit ist? Dann überlegen Sie ein bisschen. Und dann hat jemand mir mal gesagt, weil ich das glaube. Und weil ich das fühle. Und ich meine, es ist schön, dass du das glaubst. Es ist schön, dass du das fühlst. Aber nächstes Jahr, wenn du das nicht mehr glaubst und wenn du das nicht mehr fühlst oder wenn ich das nicht mehr fühle und wenn ich das nicht mehr glaube, dann bleibt Gottes Wort trotzdem die Wahrheit. Amen. Das ist der Unterschied. Weißt du, und wir sind selber schon beeinflusst von diesem Geist der Gesellschaft. Ist die Wahrheit etwas, was ein Faktor ist, der mich bestimmt, oder bestimme ich die Wahrheit durch meinen Standpunkt? Und wisst ihr, ich glaube, dass Gottes Wort die Wahrheit bleibt, auch wenn ich nicht daran glaube, es bleibt Gottes Wort. Und nebenbei gesagt, ist Gottes Wort das präziseste, das genau überliefertste Buch der ganzen Antike. Ich will das mal ganz kurz sagen, habe ich gestern auch auf dem Theaterplatz gesagt. Stell mir vor, letzte Woche hatten wir hier Pastor Louis gehabt. Und angenommen, er hätte gesagt, die Situation in Indien ist schwierig. Und drei Leute würden heute hier als Zeugen auftreten. Drei Personen. Und der eine würde sagen, ja, Pastor Luis hat gesagt, die Situation in Indien ist schwierig. Dann kommt der zweite und sagt, Pastor Luis hat gesagt, die Situation in Indien ist prekär. Und der dritte würde sagen, die Situation in Indien, hat er gesagt, ist gefährlich. So, das sind drei verschiedene Worte, die gehen ungefähr in die gleiche Richtung. Aber ich weiß von diesen drei Zeugen nicht genau, welches Wort er benutzt hat. Versteht ihr? Und das ist auch das Problem, was wir haben in der Textkritik der Bibel. Wir haben nicht mehr die Originale, weil die Originale sind auf Papyrus und es ist alles verwittert, aber wir haben die Kopien davon. Zum Beispiel zum Vergleich, Julius Caesar. Ich glaube, es gibt einige Leute hier, die glauben, dass Julius Caesar existiert hat. Und der Gallische Krieg, der Bello Gallico, ist ein antikes Werk, 58 vor Christus. Haben wir bis zum Zeit des Buchdrucks, antike Mittelalter, haben wir 10 Manuskripte. Manuskripte heißt, das sind noch Bücher, die sind von Hand geschrieben, sind nicht gedruckt. 10 Manuskripte und die ältesten, die wir haben, sind über 1000 Jahre älter als das Original. Von der Bibel haben wir bis zum Buchdruck nicht 10 Manuskripte, sondern 27.000. 27.000. Und das älteste, was wir haben, das John Ryland Manuskript, ist nur 20 Jahre älter als das Original. Ich sage dir, ich glaube an die Bibel, weil es das best und exakt überlieferte Buch der Antike ist. Amen. Und ich sage auch, Gottes Wort funktioniert im Alltag. Wie Rainer Bonke einmal gesagt hat, wenn ich selbst das älteste Telefonbuch hätte von 1960 und alle Telefonnummern würden noch stimmen, würde ich es benutzen. Und dann sagt er, Gottes Telefonbuch funktioniert immer noch. Wenn ich hier anrufe, ich komme immer durch. Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du wirst mich preisen. Amen. Preis dem Herrn. So, und deswegen ist Gottes Wort die Wahrheit. Mein zweiter Punkt ist, die Wahrheit ist für die meisten unsichtbar. Schau mal, im Jahre 1889, da haben Friedrich Löffler und Paul Frosch, das waren zwei deutsche Biochemiker, die haben es geschafft, ihre Theorie, die sie hatten, wissenschaftlich zu beweisen. Sie haben nämlich gesagt, bis dato hatte man das noch nicht bewiesen, dass es kleine Lebewesen gibt auf der Erde, so klein, dass du sie noch nicht einmal sehen kannst. Du kannst sie nicht fühlen, sie sind außerhalb des Bereichs deiner Sinnesorgane. Sie sprachen hier von den heute uns allen bekannten Viren und Bakterien. Und sie sagten, sie hatten diese Theorie und sie wurden dafür verlacht. Sie haben so viel Spott dafür geerntet. Sie haben gesagt, da gibt es kleine Lebewesen, die du nicht sehen kannst, die kannst du nicht spüren mit deinen Sinnesorganen. Und die sind dafür verantwortlich für all die Seuchen auf der Welt. Pest, Maul- und Klauenseuche und Erkältungsepidemien und alles Mögliche, wo Millionen von Menschen gelebt, dafür ihr Leben gelassen haben. Das ist der Grund dafür. Und sie wurden verlacht, sie wurden verspottet bis 1889, bis sie das wissenschaftlich nachgewiesen hatten. Und Jesus Christus sagt, und er sagt, dass es ein Lebewesen gibt, dass du nicht sehen kannst, dass du nicht spüren kannst, dass du nicht sehen kannst oder erleben kannst mit deinen normalen Sinnesorganen, das dafür zuständig ist, dein Leben zu ruinieren, deine Ehe auseinanderzubringen, deine Familie zu zerstören, ganze Länder auseinanderzubringen. Wir sehen das im Moment in der Ukraine. Ich glaube, hier geht es gar nicht so sehr um Politik, es geht auch überhaupt nicht um unser Gottes Wort sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten und Mächte in der Himmelswelt, nicht gegen Russland, nicht gegen Kiew. Hier ist eine Macht, die ein ganzes Land zerstören will. Und Jesus sagt in Johannes 8, Verse 45 und 46, dass das der Menschenmörder ist, dass es der Lügner ist, dass es der Vater der Lüge ist. Jesus sagt, gib eine Macht in unserem Leben, die alles darauf abgesehen hat, dein Leben und deine Familie zu zerstören. Das ist erstmal total negativ. Aber es ist total wichtig, dass wir sowas wissen. Aber dann sagt er im nächsten Punkt dann gleich wieder in Johannes 8, 31, 32, wenn ihr aber in meinem Wort bleibt, wenn ihr meine Nachfolger werdet, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Und das ist das, was Jesus sagt. Er sagt zwar, da gibt es eine Macht, die will uns zerstören, die will uns vernichten, aber er sagt, ich bin die Wahrheit und wer in meine Position kommt, wer in mir bleibt und in meinem Wort bleibt und anfängt, mir nachzufolgen, der wird nicht nur die Wahrheit erkennen, sondern die Wahrheit wird ihn frei machen. Amen. Es gab noch einen weiteren sehr berühmten Arzt, der war Österreicher, war Frauenarzt, war Ignaz Philipp Semmelweis. Der lebte am Anfang des 19. Jahrhunderts. Er war ein sehr berühmter Arzt in einer sogenannten Geburtshaus. So gab es damals das im alten Europa. Man brachte seine Kinder entweder zu Hause zur Welt oder wenn man nicht eine Hebamme fand oder in der Stadt, ging man in ein sogenanntes Geburtshaus. Und dort war die Problematik, dass über 90% der Kinder, die geboren wurden in dieser Zeit, die sind gestorben. Das war fast normal. Und dieser Mann, dieser Dr. Semmelweis, der konnte nicht damit leben. Und er hatte eine Theorie, er konnte sie nur nicht beweisen. Er war noch nicht so weit wie Friedrich Löffler und Paul Frosch. Er hatte diesen Glauben, dass das kein Zufall ist, dass diese Kinder sterben. Er glaubte, dass das durch die Übertragung kam, durch die Viren und Bakterien, weil seine Kollegen und auch er selbst bis zu einem bestimmten Punkt haben die Kinder entbunden mit ungewaschenen und undesinfizierten Händen. Er sagte, durch dieses, dass wir unsere Hände nicht waschen, überträgt sich etwas, was wir nicht sehen können und dadurch sterben die Kinder. Und von einem gewissen Punkt an hat er für das, was er geglaubt hat, gekämpft und hat mit all seinen Kollegen gestritten, dass sie sich gefälligst die Hände waschen und desinfizieren. Und heute können wir es kaum begreifen, aber damals haben die sich gewehrt wie, was weiß ich wie, der Teufel vor dem Weihwasser, wollten sich nicht die Hände waschen, weil sie darüber gespottet haben. Die haben gesagt, das, was du erzählst, das gibt es gar nicht. Gibt keine Viren, gibt keine Bakterien. Wir glauben nur an das, was wir sehen. Und dieser Mann hat dafür gekämpft, hat das durchgesetzt, hat viel Ärger bekommen, aber mit dem Ergebnis, dass die Sterberate der Geburten, der Neugeborenen drastisch runtergegangen ist. Dieser Mann hat die Wahrheit erkannt und die Wahrheit hat nicht nur ihn freigesetzt, sondern alle, die er beeinflusst hat. Und Jesus sagt, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir in seinem Wort bleiben, dann werden wir nicht nur die Wahrheit erkennen, er wird nicht nur die Wahrheit uns selbst freimachen, dann wird auch durch uns die Wahrheit fließen in unsere Gesellschaft. So, was ist Wahrheit? Die Wahrheit ist unsichtbar für die meisten. Und wie kann man eigentlich die Wahrheit finden? In einer postmodernen Zeit ist Wahrheit immer noch ganz, ganz stark geprägt von Wissenschaft und Technik. Und wissenschaftlich geprägte Menschen, technisch geprägte Menschen werden natürlich als erstes die Antwort geben, ist doch ganz klar, wie wir Wahrheit herausfinden können, durch die Wissenschaft. Und wir können, und so glauben wir ja auch, manchmal auch als Christen, die 90% unseres Lebens oder den allermeisten Bereich unseres Lebens durch Wissenschaft erklären. Wir können erklären durch die Wissenschaft, wie unser Körper funktioniert. Wir können erklären, wie morgen das Wetter ist, hoffentlich. Wir können sogar von Amerika aus zwei Rover fahren lassen über die Marsoberfläche, die sind dorthin getragen worden durch das Raumschiff Curiosity. Das ist unwahrscheinlich, was wir alles durch Wissenschaft steuern und erklären können. Und was ist eigentlich Wahrheit? Wahrheit, so sagt es nach dem Lexikon, ist die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, die Übereinstimmung mit einer Tatsache oder einem Sachverhalt. Wahrsein heißt richtig sein, echt sein, rein sein, authentisch sein. Und so kann ich durch Wissenschaft viele, viele Dinge überprüfen und messen. Ich kann zum Beispiel messen, wie schwer dein Auto ist hier auf der Erde. Und wenn ich dein Auto transportiere zum Mond und da ist es dann zufälligerweise leichter, dann kann ich das sogar wissenschaftlich erklären, weil es mit der Schwerkraft zusammenhängt. Aber ich sage euch eins, die Wissenschaft scheitert sogar bei den einfachsten, banalsten Fragen unseres Lebens. Wenn ich nach Hause komme zu meiner Frau und meine Frau sagt mir, dass sie mich liebt, dann kann ich das wissenschaftlich nicht nachweisen. Ich kann es nicht beweisen. Ich kann auch nicht mal messen, wie stark sie mich liebt. Wie viel Kilogramm liebst du mich heute, Schatz? Wie viel Ohm, wie viel Volt? Ich kann es nicht nachweisen. Ich bin dazu verurteilt, ihr zu glauben. Und wenn ich ein Mensch bin, der nichts Gutes glaubt von anderen Menschen und sogar von meiner Frau nichts Gutes glaube, dann bin ich der ärmste Tropf auf der ganzen Welt, da werde ich Liebe niemals erfahren. Wenn ich aber das Beste glaube von meiner Frau und das Beste glaube auch von anderen Menschen, dann bin ich wahrscheinlich dazu prädestiniert, Liebe zu erfahren. Leider bin ich aber auch dazu prädestiniert, Enttäuschung zu erleben. Das nur nebenbei. So kann Wissenschaft auf eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens keine Antwort geben. Wissenschaft kann auch keine Antwort darauf geben, ob es Gott gibt. Wissenschaft überhaupt nur die Dinge beschreibt, die man wissenschaftlich messen kann. Viele Wissenschaftler sagen oder behaupten, wir haben bewiesen, dass es Gott nicht gibt. Das ist totaler Quatsch. Wissenschaft kann weder Gott beweisen, noch kann es Gott widerlegen. Weil Gott sagt von sich selber, ich bin Geist. Es ist außerhalb unserer Sphäre, unserer Sinne. Und damit sind wir auch hier verurteilt, dazu zu glauben und ihn zu erfahren. Du sagst, das ist vielleicht mich nicht wichtig, wenn du Atheist bist und sagst, es ist nicht wichtig, ob es für mich Gott gibt, aber trotzdem kommt gleich die nächste Frage. Sind das, was Gott gesagt hat in seinem Wort, zum Beispiel die 10 Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht deines Nächsten begehren und so weiter. Das sind Dinge, die unser Leben betreffen. Unseren Alltag, unser tägliches Leben. Wie kann ich herausfinden, was wahr ist in meinem Leben? Darauf hat die Wissenschaft auch keine Antwort. So, wie kann ich eigentlich Wahrheit finden für mich selbst? Wie kann ich herausfinden, was für mich wahr ist und was die Wahrheit ist, die mich auch bestimmt. Und so denke ich, gibt es zwei Wege. Der erste ist der negative. Und zwar ist der erste Weg, wir lesen im Neuen Testament die Geschichte von Herodes und Johannes dem Täufer. Wir finden sie in Markus 6, Verse 14 bis 24. Und da ist hier Herodes, er ist der König von Jerusalem. Und er war ein gewalttätiger König. Was er sprach, das wurde getan. Und er lebte zusammen mit seiner Schwägerin. Das heißt, mit der Frau seines Bruders. Das war gar nicht seine Frau. Aber er lebte mit ihr zusammen wie ein Ehepaar. Und wenn du zu ihm hingegangen wärst und hättest gesagt, das ist nicht richtig, Herodes, wie du lebst, dann wird sofort dein Kopf abgetrennt werden von deinem Rumpf. So einfach war das, weil für die damalige Zeit war Herodes die Wahrheit, verstehst du? Was er gesprochen hat, das war deine Wahrheit. Und jeder, der dagegen gesprochen hat, der war sofort tot. Der war sofort ein Kopf kürzer. Deswegen haben alle geschwiegen. Und dann kam jemand aus der Wüste, sein Name war Johannes der Täufer, gewandt von Kamelhaaren, hat sich ernährt von Heuschrecken, guten Appetit und wildem Honig. Und er hat zu Herodes gesagt, Herodes, so wie du lebst, dass du mit deiner Schwägerin zusammenlebst, wie mit einer Frau, mit mir in einem Ehepaar, das ist nicht recht, das ist Sünde. Booms. Johannes der Täufer, er war die Wahrheit in Person. Und weißt du, was er mit ihm gemacht hat? Er hätte ihm am liebsten einen Kopf kürzer gemacht. Er hätte am liebsten den Kopf abgeschlagen von der Wahrheit, von dem Mann der Wahrheit. Aber er konnte es nicht, steht da in Markus 6. Er konnte es nicht, weil er fürchtete sich vor ihm. Er fürchtete sich vor ihm, weil er dachte, es wäre ein Mann Gottes. Und weißt du, was er gemacht hat? Und das ist total interessant. Er hat ihn eingekerkert in das tiefste Verlies seiner Burg. Und dann heißt es in Markus 6, er ging öfter zu ihm, denn er hörte ihn gern. Das ist interessant, oder? Hier ist Herodes. Er lebt absolut in der Lüge. Er lebt total ein falsches Leben. Hier ist ein Mann, der ihm die Wahrheit sagt. Der hasst diesen Mann, weil es gefällt ihm nicht, was er sagt. Er kerkert ihn ein, aber geht manchmal gern zu ihm hin, weil er hört ihn gern. Das ist schon schizophren, oder? Und ich habe so gedacht, wie ist es eigentlich mit mir persönlich? Wie ist es eigentlich mit uns? Vielleicht sind wir heute auch hier. Wir wissen ganz genau, was wahr ist, aber wir haben auch die Wahrheit ganz tief in dem tiefsten Kerker unseres Herzens weggeschlossen. Manchmal gehen wir hin und dann haben wir so eine Art, wie soll man sagen, Theater und hören gerne der Wahrheit zu und dann schließen wir wieder ab und dann leben wir unser Leben weiter. Und dann eines Tages, weil seine Freundin, muss ich ja sagen, die wollte schon längst, dass er ihm den Kopf abschlägt, die wusste, wie sie ihn zu fassen kriegt. Sie hat ihre Tochter Salome tanzen lassen und er hat Salome tanzen sehen und das war so erotisch und so angenehm und so schön und er hat das zu ihr gesagt, bis zu der Hälfte meines Königreichs will ich es dir schenken, bitte von mir, was du willst. Und hat er das noch mit einem Eid bestätigt vor allen Menschen, die dabei saßen oder lagen, damals lag man ja beim Essen. Und dann ist die Tochter hingegangen zu ihrer Mutter und gesagt, um was soll ich Herodes bitten? Und dann hat sie gesagt, jetzt habe ich ihn, den Kopf des Johannes. Und dann ist sie hingegangen und hat gesagt, ich möchte gerne den Kopf des Johannes. Und er war traurig und er hat etwas getan, was er nicht tun wollte. Er hat den Kopf des Johannes ihr gegeben, obwohl er es nicht wollte. Er wollte ihn beschützen, aber seine Freundin wusste, was er mehr liebte als die Wahrheit. Das war sich selbst. Er liebte sich selber am meisten und das, was andere Leute über ihn dachten. Und das ist der Punkt, warum viele Menschen hören die Wahrheit. Viele Menschen finden die Wahrheit, aber sie können die Wahrheit nicht einladen in ihr Herz, weil sie einen anderen Gott haben, sich selber oder irgendetwas anderes, was sie mehr lieben als die Wahrheit. Und es gibt noch einen zweiten Weg, wie wir die Wahrheit finden können. Und diesen Weg, weißt du, die Bibel hat ja sowieso einen ganz anderen Begriff über Wahrheit. Zum Beispiel der Hebräer denkt ja auch wirklich völlig anders als der Grieche. Das griechische Denken ist ja, wahr ist, wenn ich das theoretisch, erkenntnistheoretisch alles miteinander verglichen habe, alles mit übereinstimmt und dann ist etwas wahr. Und dann habe ich die Tafel voller Formeln und dann ist etwas wahr. Der Hebräer denkt völlig anders. Der Hebräer sagt, Wahrheit ist etwas, was ich in meinem Leben erleben kann und was, wenn ich es praktiziere, was funktioniert. Der Hebräer ist viel praktischer als das griechische Denken. Und die Wahrheit wird bezeichnet als seine Wirklichkeit, so sagt das hebräische Wort Amat, ist die Wahrheit, die wir bestätigen und die wir dann auch umsetzen in die Wahrheit. Deswegen, wenn zum Beispiel Menschen in einer Kirche, in Deutschland ist es nicht so oft, Amen sagen, ne? In afrikanischen Gemeinden ist es etwas öfter, ne? Dass die Leute Amen sagen. Ne? Aber wenn ich Amen sage, ist es ein verwandtes Wort zu dem hebräischen Wort Amat, Wahrheit. Weil wenn ich Amen sage, dann sage ich, Gottes Wort, das ich gerade jetzt gehört habe, ich bestätige es nicht nur, sondern ich erkläre mich bereit, es auch in die Praxis umzusetzen. Wahrheit ist etwas, was ich erleben kann und was ich dann auch in die Praxis umsetze. Und Gott ist ein Gott der Wahrheit, Psalm 19, Vers 10, und er kann sogar nicht lügen, Hebräer 6, Vers 18. Das heißt, Gott ist für uns allmächtig, aber eine Sache kann er nicht, er kann nicht Dinge tun, die entgegen seinem Wort sind. Gottes Reden ist total kongruent mit seinem Handeln. Und im 2. Korinther 1, Vers 20 sagt es, dass Gott so bereit ist, die Wahrheit in die Tat umzusetzen, dass er selbst Fleisch wird. Johannes 1, Vers 14 sagt, das Wort, die Wahrheit wurde Fleisch. Er selbst kam. Er selbst kam und lebte unter uns und er hat etwas zusammengebracht, was niemand hätte zusammenbringen können. Nämlich die erste Wahrheit, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle nicht den Himmel verdient haben, sondern die Hölle. Und die zweite Wahrheit ist, dass in Jesus Christus, in ihm, alle Vergebung ist. Dass wir vergeben sind, dass wir gerechtfertigt sind durch ihn. Und durch ihn haben wir nicht nur neues Leben. Durch ihn kommt auch Gottes Wahrheit und Gottes Segnung in unser Leben. Durch Jesus Christus. 1. Korinther 6, Vers 11. In ihm bin ich gerechtfertigt. Römer 8, Verse 1 und 2. Da ist keine Verdammnis mehr für den, der in ihm ist, in Christus Jesus. Johannes 3, Vers 16, ich bin geliebt von Gott. Philipper 4, Vers 13, ich bin fähig, alles zu tun, was er mir sagt. Ich bin fähig durch den, der mich mächtig macht. Epheser 1, Vers 5, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Amen. Das sind die Wahrheiten, die Gott in uns hineingelegt hat durch Jesus Christus. Und schaut, das ist das, wovon ich so begeistert bin. Wenn wir über Identität sprechen, die Welt und die Religion, die legt uns einen Weg vor. Wir sind das, was wir leisten, was wir erarbeiten, was wir durch unsere Arbeit produzieren. Aber es kommt vielleicht irgendwann ein Tag, wo das alles zusammenbricht, wo ich meinen Job verliere, wo ich meine Gesundheit verliere, wo ich vielleicht, meine Kinder gehen aus dem Haus und Dinge verändern sich, wir verlieren Dinge in unserem Leben. Und dann zerbricht auch die Identität, die wir uns selbst aufgebaut haben. Aber als Christen ist das nicht so. Als Christen wird uns eine Identität geschenkt von Gott. Wir sind beschenkt durch Jesus Christus. Amen. Und aus dieser Identität, aus diesem Geliebtsein dürfen wir handeln. Das sind oft ganz schwache Dinge. Denk an den Stab von Mose. Ein unscheinbarer Stab, aber durch diesen Stab hat er das Rote Meer geteilt. Oder eine interessante Geschichte in der Apostelgeschichte. Nahmen sie die Schweißtücher des Paulus und legten sie auf die Kranken und sie wurden geheilt. Hey, das war eine ziemlich anrüchige Angelegenheit, so ein Schweißtuch. Ja, das richtig so wie $1 million eau de toilette, ja. Und interessanterweise im Alten Testament durften die Priester, die Männer Gottes, nicht schwitzen im Haus Gottes. Interessant. Und Gott heilt durch die Schweißtücher des Paulus. Und das letzte Bild, was ich euch geben möchte, Gott handelt durch die Schwachheit des Gideon. Mit seinen 300 Männern besiegte er ein riesiges Heer der Midianiter. Was war ihre Strategie? Ein tönerner Krug, ein Bild für unser zerbrechliches Leben, das so vergänglich ist. Und darin sollten sie verbergen eine brennende Fackel. Und zum Befehl des Gideon sollten sie alle diese Tonkrüge zerbrechen, weil es ein riesiger Krach war. Und auf einmal waren überall um das Lager der Midianiter war auf einmal diese Fackel, das Licht der Fackeln. Das ist das Geheimnis. Gottes Licht, Jesus Christus, das Licht der Wahrheit, es brennt in unserem Herzen. Wir sind zwar zerbrechlich, unser Leben ist so zerbrechlich, aber seine Wahrheit strahlt in unserem Leben. Amen. Ich möchte gern, dass wir unsere Augen schließen und dass wir zusammen beten. Halleluja. Jesus, ich möchte dir danken, dass du heute hier bist. Du bist das Wort der Wahrheit. Und du sagst von dir selbst, du selbst bist die Wahrheit. Und ich danke dir so sehr, dass wir von dir definiert werden. Nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Arbeit, sondern dass deine Wahrheit unser Leben bestimmt. Und ich möchte gerne heute Morgen, so wie ich es auch immer tue, die Gelegenheit geben, den kennenzulernen, den einzuladen in unser Leben, der selber die Wahrheit ist. Jesus Christus. Er liebt dich so sehr, dass er Mensch geworden ist. Dass er hier gelebt hat, 33 Jahre. Er hat so viel Gutes getan, er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Aber das Größte, was er getan hat, er hat die Wahrheit, dass wir alle die Hölle verdient haben, hat er erfüllt in sich selbst, indem er selber bestraft worden ist, am Kreuz von Golgatha. Er hat deinen Platz eingenommen im Gericht. Und jeder, der ihn annimmt, ist gerechtfertigt, ist vergeben. Und ich möchte gern fragen, während unsere Augen noch geschlossen bleiben, ist vielleicht jemand heute hier, heute Morgen und sage, ich möchte Jesus Christus ganz bewusst als meinen Herrn und Retter einladen in mein Herz. Ich möchte gern, dass er meine Schuld vergibt. Ich möchte gern, dass er die Schmerzen meines Herzens heilt. Und wenn du das möchtest, wenn sie das möchten, dann heb doch mal ganz kurz deine Hand. Ich würde gern für dich beten. Ist jemand hier, der diese Entscheidung heute ganz bewusst treffen möchte? Dann heben Sie doch mal ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier? Gott segne Sie dort. Ist noch jemand da? Heben Sie kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Amen. 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 Cool. Schön. Dann lasst uns doch zusammen aufstehen und mit dieser einen kostbaren Person auch zusammen beten. Und zusammen als ganze Familie, als Gemeindefamilie, und solidarisieren und gemeinsam das Gebet der Hingabe sprechen. Und sagen, lieber Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir, voller Freude, voller Glaube. Und ich bitte dich, Herr, vergib mir meine Schuld. Reinige mich von aller Sünde. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich wähle dich heute als mein Retter, als mein Herrn. Dir will ich folgen. Füll mich mit dem Heiligen Geist und füll mich mit deiner Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Ich würde jetzt gerne noch ein Gebet sprechen, wenn unsere Augen noch geschlossen sind. Ich glaube, dass vieles, was ich heute gesagt habe, viele wissen das auch schon, aber ich glaube, dass für manche es war total wichtig, das nochmal zu hören. Viele sind so definiert von Leistung, von Arbeit und du hast versucht, irgendetwas zu etablieren in deinem Leben. Und das zerbricht im Moment. Und ich sage dir auch, warum das zerbricht. Weil du diese Dinge, die du da in deinem Leben hast, als Identität, dein Erfolg, deine Schönheit, deine Beziehung, deine Kinder, dein Dienst, von mir aus auch die Gemeinde, das alles hat den Platz von Gott eingenommen. Und das muss zerbrechen unter diesem Druck. Aber ich sage dir etwas. Du bist nicht das, was du da leistest oder woran du dich klammerst, sondern wer du bist, das wird dir geschenkt durch den Glauben, durch Jesus Christus. Du bist in ihm. In ihm bist du geliebt. In ihm bist du wertvoll. In ihm bist du schön, selbst wenn Dinge sich verändern. In ihm bist du sicher, auch wenn deine Situation unsicher geworden ist. Und du kannst heute noch einmal ganz neu und dich entscheiden und sagen, ich möchte mich bergen in Jesus Christus. Er ist meine Wahrheit, auch wenn mein Leben total im Moment total schief läuft, wenn mein Leben total viele Rätsel und viele Fragen aufgibt. Aber ich weiß, Gottes Wahrheit und seine Verheißung verändern sich nicht. Amen. Und wenn du das neu möchtest, dann öffne einfach deine Hände an deinem Platz. Und ich würde gern für dich beten, dass Gottes Wahrheit in deinem Leben sich stabil erweist. Vater, ich danke dir, gerade jetzt für Menschen, Herr, in denen ganz viel sich verändert, Herr, die über Schwellen gehen in ihrem Leben, wo Dinge, die heute noch so waren, heute ganz anders sind, Aber ich danke dir, du bist unsere Konstante. Du bist unsere Wahrheit. Du bestimmst, dass wir wertvoll sind, dass wir geliebt sind, dass wir stark sind, selbst wenn wir uns schwach fühlen. Segne uns heute, Herr, und fülle uns mit deiner Kraft. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. Lass uns doch jetzt nochmal feiern und jetzt nochmal erheben. Amen. Preist dem Herrn.